Ja, guten Morgen. Danke an die Jugend. Das Lied Gott hält die ganze Welt war ein Wunsch von mir. Ich mag nämlich Kinderlieder. Ich mag auch Kinder. Genau. Wann habt ihr eigentlich zum letzten Mal gestaunt? Von wem oder was seid ihr zum letzten Mal in Staunen gebracht worden? Ich weiß, Eltern staunen oft über ihre Kinder, wenn man sieht, wie sie so ranwachsen, wenn sie selbstständig werden. Irgendwann kommen sie alleine von der Toilette zurück. Mama, ich habe alles selber gemacht. Oder irgendwann darf man ihnen auch nicht mehr helfen, die Jacke zuzumachen oder die Schuhe anzuziehen. Ich kann die Schleife jetzt selbst binden. Ja, da kommt man doch auch oft in Staunen. Ich habe mir vor einigen Monaten so eine super Uhr gekauft. Und ich staune auch manchmal, was die so alles kann. Beim Spazierengehen fragt mich sie auf einmal, ob ich jetzt eigentlich trainiere. Und bei meiner letzten Abendmahlsleitung hat sie auf einmal gemeint, Achtung, du hast einen erhöhten Puls. Ja, schön, was die Technik alles kann. Und auch die versetzt uns doch hin und wieder ins Staunen. Aber noch viel mehr habe ich gestaunt und musste ich staunen, als ich mich für die Predigt heute vorbereitet hatte. Wir sind wieder in unserer Predigtreihe, in den Psalmen. Heute ist Psalm 8 dran. Ja, und zuerst habe ich mir gedacht, über so einen Psalm zu predigen. Oho, was kann man denn da alles so sagen? Ist das nicht noch ein bisschen zu schwer für mich? Aber durch die vielen Gebete von euch und auch von mir, durchs öftere Mal lesen, habe ich mir gedacht, ja, der passt für heute eigentlich genau richtig. Ja, und so wünsche ich dir, dass du genauso wie ich durch diesen Text heute ins absolute Staunen versetzt wirst. Und dass wir gemeinsam, so wie es auch David getan hat, der diesen Psalm geschrieben hat, am Ende der Predigt durch unser Staunen ins Lob übergehen. Genau. Wollen wir den Psalm 8 gemeinsam lesen? Ihr dürft ihn aufschlagen. Ein Psalm Davids, vorzusingen auf der Gittit. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit über die Himmel gesetzt hast. Aus dem Mund der kleinen Kinder und Säuglingen hast du dir eine Macht zubereitet, wegen deiner Feinde, womit du den Feind und den Rachgierigen zum Schweigen bringst. Wenn ich die Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du gemacht hast, was ist der Mensch, dass du an seiner gedenkst? Und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst. Du hast ihn nur ein wenig geringer gemacht als die Engel, und mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher gemacht über das Werk deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße getan. Schafe und Rinder, sie alle, dazu auch die wilden Tiere, die Vögel des Himmels, die Fische im Meer und alles, was in den Meeren lebt. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Ja, bevor wir uns jetzt den Psalm genauer anschauen wollen, möchte ich noch beten und ihr dürft dazu sitzen bleiben. Großer Gott und Vater, danke für dein Wort. Danke, dass wir es in Händen halten dürfen, dass wir darin lesen können. Danke, dass du uns ja dein Wort verstehen lässt. Und ich danke dir, dass wir uns heute hier versammeln können, um ja dein Wort zu lesen, um daraus zu hören. Ich danke dir für die Zeit, die ich mit deinem Wort verbringen durfte, die Vorbereitungszeit auf diese Predigt. Ich danke dir für den Segen und ich möchte dich bitten, dass du ja jetzt heute sprichst, dass du ja die Herzen öffnest, dass wir auf dich hören können. Und dass wir über dich in Staunen versetzt werden. Ich danke dir auch, dass diese Predigt übersetzt wird. Und ich möchte dich bitten, ja, dass auch dort alles gut läuft heute. Amen. Ja, wie uns der erste Vers von dem Psalm verrät, wurde er von David geschrieben. Und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht abends gewesen ist, als er diesen Psalm verfasst hat, zumindest könnte der Vers 4 ein Anzeichen davon geben, aber ganz sicher ist nicht. Genau. Und gespielt wurde er auf der Gittit. Das ist ein Instrument, eine gitarrenähnliche Harfe, dessen Herkunft in Gat vermutet wird, aber auch dort ist man sich nicht ganz sicher. Genau. Wo wir uns aber ziemlich sicher sind, das ist in den Psalmen oft so, wenn sich der erste Vers und der letzte wiederholen, wenn sich die ziemlich ähnlich sind, dann weist das oft auf ein Lob hin. Und die Verse zwischen dem ersten und dem letzten schmücken dann das Lob aus. Genau, und der Psalm heute ist auch ein Lobpsalm, aber nicht nur einfach ein Lob, sondern dieser Psalm beinhaltet drei wesentliche Punkte. Und deshalb hat die Predigt heute auch drei Punkte. Es wird einmal um Gott, den Schöpfer, gehen. Es geht um den Menschen und um den Menschensohn Jesus. Ja, der erste Punkt, Gott, der Schöpfer. Im Vers 2 heißt es, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, dass du deine Hoheit über die Himmel gesetzt hast. Auf der ganzen Erde ist sein Name herrlich. Sein majestätisches Wesen wird in der ganzen Schöpfung offenbar für jeden, der mit seinen Augen sieht. Gott hat am Anfang Himmel und Erde geschaffen. In 6 Tagen hat er Wundervolles und Erstaunliches bewirkt. Er hat Tag und Nacht gemacht, Meer und Land, die Tiere im Wasser, aber auch die Tiere in der Luft, dazu das ganze Vieh auf der Erde und die Würmer und alles, was sich regt nach seiner Art. Dazu kommen aber auch die Gräser, die Pflanzen, die Samen bringen, die Bäume, die Früchte tragen. Ja, er selbst, wenn er etwas erschaffen hat, schaut auf sein Werk und sagt, es ist gut so. Ja, wenn man sich die Tiere jedes nach seiner Art anschaut, zum Beispiel die Vögel mit ihren Stimmen, dann ist es echt einzigartig. Dieser Gesang, den die Vögel da haben, der ist viel zu komplex, als dass ihn die Vögel sich irgendwie den selbst zueignen konnten. Nein, das haben sie vom Schöpfer bekommen. Und warum? Damit sie auf seine Macht aufmerksam machen. Oder sehen wir das Wunder der Schmetterlinge bzw. der Raupen, die sich dann zu wunderschönen Schmetterlingen verwandeln. Ja, oder ganz abgesehen von den Planeten, die Sterne, dieses grenzenlose Universum, das alles gibt doch nur einen kleinen Einblick, wie groß Gott wirklich ist. Ja, in Vers 3 heißt es, aus dem Mund der kleinen Kinder und Säuglingen hast du dir eine Macht zubereitet. Gottes Herrlichkeit wird nicht nur in den großen Dingen sichtbar, auch in den kleinen haben wir einen Beweis für seine Kraft. Wie oft werden wir von Säuglingen an Gottes Herrlichkeit erinnert? Ja, waren es nicht die Kinder, die im Tempel riefen, Hosianna, dem Sohn Davids? Gott zeigt uns auf erstaunliche Art seine Macht in den Kindern. Und es gefällt ihm wohl, wenn er sich in den Augen seiner Feinden Ehre von den Kindern empfängt. Durch den Lobpreis der zarten Stimmen. Ja, sie können durch ihre ehrliche und unwissende Art den Feind oft durch eine unschuldige Frage oder einfach durch ihre naiven Einstellung zum Schweigen bringen. Der das große Universum mit seinen Händen aufspannt, kann aber auch mit Fingerspitzengefühl aus einer kleinen Eizelle ein fabelhaftes Wunder, also ein Baby, entstehen lassen. Ja, und wir dürfen immer wieder sehen hier in der Gemeinde, wie wunderbar solch Babys sind. In meiner Vorbereitungszeit habe ich mich immer wieder an die Vorträge von Markus Blitz orientiert. Da kommen teilweise Fakten und Zahlen vor, die werde ich wahrscheinlich mein Leben lang nicht begreifen. Ich habe hier eine Taschenlampe mitgebracht. Wenn ich hier oben auf diesen Knopf von dieser Lampe drücke, dann geht das Licht an. Und in genau diesem Moment, wo ich hier drauf drücke, erscheint auch der Lichtkegel an dieser Wand. Warum ist das so? Weil Licht in einer Sekunde ungefähr 300.000 Kilometer zurücklegt. Eine Umrechnung. Wenn Licht im Kreis gehen würde, dann könnte es in einer Sekunde 7-mal die Welt umrunden. Das heißt, in der nächsten Sekunde ist das Licht 7-mal an uns vorbeigekommen. Das ist schon eigentlich ganz schön erstaunlich. Aber es geht noch weiter. Würde man jetzt die Sonne ausschalten, dann hätten wir es noch ungefähr 8 Minuten und 19 Sekunden hell und dann ist es erst dunkel. In der Astronomie, da reden wir von so großen Zahlen und Distanzen, dass wir hier gar nicht mehr wirklich in Meter oder Kilometer rechnen, sondern in Lichtjahren. Was ist so ein Lichtjahr? In einem Jahr legt das Licht knapp 9,45 Billionen Kilometer zurück. Das ist eine Zahl und somit eine Distanz, also die kann ich mir nicht vorstellen. Da schaltet doch unser Verstand komplett aus. Wenn ich euch jetzt noch dazu erzähle, dass es Planeten gibt, die mehrere Milliarden von Lichtjahren von der Erde entfernt sind, das ist doch unfassbar. Und wie viel größer ist dann der, der das alles in der Hand hält und erschaffen hat? Die Erhabenheit und Majestät kann kein Menschenherz auch nur halb ermessen und keine Zunge zum Ausdruck bringen. Die ganze Schöpfung ist seiner Ehre voll und er strahlt in der Herrlichkeit seiner Macht. Ja, jedes Lebewesen, vom Menschen bis zum kleinen Würmchen, wird von seiner Güte erhalten. Gott ist überall gegenwärtig. Es gibt keinen Ort, an dem Gott nicht sein kann. Die Wunder seiner Macht sind überall und jedem sichtbar. Im Psalm 139, Vers 9, da heißt es: Nähme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Ob auf dem höchsten Berg oder im tiefsten Meer, überall ist Gott gegenwärtig. Ja, vor, glaube ich, 3 Wochen war es, wo uns die Geschwister aus Telfs besucht haben und wir haben bei Elias und Johanna gegrillt und als es dann später Nacht geworden ist, es war dunkel, da habe ich mit einem Jungen in den Sternenhimmel geschaut. Und wir haben einfach fasziniert, wie viele Lichtlein da oben sind. Wir haben dann angefangen, ein paar Sternenbilder zu suchen, sind sogar fündig geworden. Und auch ein paar Sternschnuppen sind uns begegnet. Ja, der Mond und die Sterne, das Werk seiner Finger. Denken wir an diese unzählbare Schar an Sternen und diese gigantische Entfernung, die die haben. Ja, und an die Kraft, dass diese in ihrer Umlaufbahn bleibt. Gott hat alle Einzelnen erschaffen. Er kennt ihren Platz und ihren Namen. Wenn ich in der Arbeit einen Weg mit Pflastersteinen herstelle, dann benötigt es ganz viele Arbeitsschritte. Ja, und bei jedem Schritt, muss ich sagen, brauche ich die Kraft von meinem Körper. Es beginnt in den Füßen, damit ich da hingehen kann, damit ich beginnen kann, dass ich die Pflastersteine auch an den Ort hintragen kann, wo ich sie brauche, damit ich überhaupt mein Gleichgewicht halten kann und nicht auf einmal hinfall. Und es geht aber bis hin zu den Händen, wo ich ja Fingerspitzengefühl brauche, damit ich den Bagger richtig bedienen kann. Durch 2 so kleine Joysticks kann man so eine riesige Baggerschaufel bedienen. Und bis dann dieser Weg fertig gepflastert ist und wieder freigegeben werden kann für den Verkehr oder auch für Fußvolk, ja, da dauert es einfach seine Zeit. Je nachdem, wie lang so ein Weg ist, können das auch nur 5 Stunden sein. Es kann aber auch sein, dass das mehrere Tage in Anspruch nimmt. Und vor allem ist es schweißtreibende Arbeit. Für Gott war es ein Klacks, dieses große und weite Universum mit seinen Fingern zu erschaffen. In dem Kinderlied, was wir vorhin gesungen haben, heißt es: Gott hält die ganze Welt in seiner Hand. Ja, seine Herrlichkeit ist überall bekannt. Nur gehen dieser Tatsache leider sehr viele Menschen mit einem Achselzucken aus dem Weg. Sie wollen es einfach nicht wahrhaben, dass hinter dieser genialen Schöpfung ein Gott steht, der alles in der Hand hält. Wann hast du zuletzt über Gottes Größe gestaunt? Kommen wir zum 2. Punkt, den Menschen. Ja, und da wollen wir an den Anfang schauen, ins 1. Buch Mose, Kapitel 1, die Verse 26, als der Mensch hier auf diese Erde kam. Gott sagt dort: Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel unter den Himmel über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Ja, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn. Und er schuf sie als Mann und Frau. Wir sind auch Teil seines Meisterwerks. Wir sind nach dem Bilde Gottes erschaffen worden. Wisst ihr eigentlich, was das für eine Ehre für uns ist? Er stellt die ersten Menschen, Adam und Eva, in den Garten. Und er gibt ihnen folgende Anweisung. Seid fruchtbar und mehret euch. Füllt die Erde. Und dann setzt er noch einen oben drauf und er sagt, ja, er vertraut diesen Menschen sein eigen geschaffenes Werk an. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel unter dem Himmel und über alle Kriechtiere auf dem Erdboden. Ja, seht, ich habe euch alles Kraut, das Samen trägt, auf der ganzen Erde und alle Bäume mit Früchten, die Samen tragen, zu eurer Speise gegeben. Gott hat den Menschen erschaffen und gibt ihm diese verantwortungsvolle Aufgabe, auf alles aufzupassen und zu herrschen. Das ist nachzulesen im 1. Mose 2, Vers 15. Was ich interessant finde, ist, wir lesen im ganzen Schöpfungsbericht, immer nachdem Gott etwas erschaffen hat, dass er sagt, es war gut. Aber nachdem er den Menschen erschaffen hatte, sagte er, es ist sehr gut. Wir sehen hier also, ja, dass Gott stolz ist auf seine Schöpfung, aber dass er zu den Menschen eine gewisse Beziehung hegt. Es ist nicht einfach nur ein Tier, was er erschaffen hat, oder ein Baum oder eine Blume, die so wunderbar blüht. Nein, es war sehr gut. Ja, und den Menschen ging es auch in diesem Garten sehr gut. Heute feiern wir Erntedank. Wir sehen hier vorne, schön dekoriert, viele Gaben, ja, die wir aus Gottes Händen empfangen dürfen. Ja, der Herr versorgt uns reichlich. Uns Menschen mangelt es eigentlich an gar nichts. Tag ein, Tag aus. Gottes große Güte versorgt uns mit allem, was wir brauchen, wie wir es eben auch gerade gelesen haben. Und jetzt kommt die Frage, wie geht der Mensch mit dieser Verantwortung um, so auf die Schöpfung vom Gott aufzupassen? Ja, eine im Vergleich kleine Schlange zum Menschen, sie war listiger als alle Tiere, die Gott der Herr gemacht hat, kam zu der Frau. Und auf betrügnerische Art erzählte die Schlange, dass von einem Baum, von dem Gott es eigentlich verboten hatte zu essen, doch eigentlich ganz gut zu essen ist. Ja, ihnen werden sogar die Augen geöffnet und sie würden so sein wie Gott. Die Frau betrachtet die Früchte von dem Baum. Naja, der Gedanke, so sein wie Gott, der hat doch schon irgendwie was. Ja, und mit der List der Schlange hat sie es geschafft, die Frau zu überzeugen und sie hat probiert. Und auch ihr Mann hat sie davon gegeben und auch er aß von dieser Frucht. Und in diesem Moment wurde ihnen tatsächlich die Augen geöffnet. Und sie haben sofort erkannt, hoppla, wir sind ja nackt. Und Gott hat es mitbekommen und er suchte nach ihnen, weil sie sich vor Scham versteckt hatten. Wo bist du? Fragte er. Und Gott redet dann zum Menschen und sagt, mit Schmerzen sollst du gebären und der Erdboden soll von nun an verflucht sein. Mit Mühsam sollst du dich ernähren. Oh ja. Schweißtreibende Arbeit muss der Mensch leisten, um an Nahrung zu kommen. Plötzlich gibt es Unkraut, das die guten Pflanzen kaputt macht. Plötzlich gibt es Disteln. Ja, von nun an sollen sie getrennt von Gott leben. Die Sünde kam so auf den Menschen. Wenn heute ein Hasenweibchen schwanger ist, dann wird diese Häsin kleine Häschen zur Welt bringen. Eine Hündin, wenn ihren Wurf gebärt, dann wären es lauter Hunde, die sie da auf die Welt bringt. Und genauso ist es auch bei uns Menschen. Wenn wir Menschen, beziehungsweise eine Frau ihr Kind zur Welt bringt, eine sündige Frau, wenn ein Kind zur Welt bringt, dann kommt da ein sündiges Baby raus. Ja, der Mensch lebt von Gott getrennt. Aus Staub ist er geformt worden und zu Staub soll er auch wieder zurückkehren. Die Tage der Menschen sind nun gezählt. Plötzlich gibt es Leid und Schmerz. Den friedlichen und genialen Plan Gottes hat der Mensch zerstört. Und das weiß auch der Psalmist. Und so kommen wir zurück zu unserem Text. Ich lese den Anfang von Vers 5. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? In jedem von uns steckt die sündige Natur. Jeder von uns lebt von Gott getrennt, dem Schöpfer, der uns doch eigentlich so viel gegeben hat. In Kolosser 3, Vers 5 steht, tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Das ist Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. All das Gute, das wir von Gott bekommen haben, was er erschaffen hat, das hat der Mensch zerstört. Schauen wir uns die Unzucht an, die Ehe. Es ist Gottes Werk, dass Mann und Frau sich vereinen, dass sie sich mehren. Das war ja Gottes Auftrag. Und der Mensch, er zieht es ins Negative und er treibt Schande damit. Mann und Mann, Frau und Frau. Die Habgier. Der Mensch tut sich oft schwer, ja zufrieden zu sein mit dem, was er selbst hat. Und so sieht man doch oft immer die schönen Dinge der anderen und möchte sie doch vielleicht auch die haben. Und dabei vergessen wir uns, wie gut es uns eigentlich selber geht. Oder Götzendienst. Wir machen nichtige Dinge als unseren Götzen und schenken manchen Sachen mehr Aufmerksamkeit und Liebe als wie dem, der es eigentlich verdient hätte. Ja, und somit finde ich, ist die Frage berechtigt, was ist der Mensch, dass Gott noch immer an ihn gedenkt, trotz der Sünde und Gottlosigkeit? Ich finde, der Blick ins Sonnensystem eignet sich wohl, um den Stolz der Menschen zu erniedrigen und ihn in Demut gegenüber dem Schöpfer zu fördern. Hochmut ist eines der Kennzeichen des kleinen Geschöpfes, dem Menschen, und nach 1. Johannes 2, Vers 16 einer der Hauptsünden für alles Leid. Kriege, Verwüstung, Sklaverei, die ganzen ehrgeizigen Anschläge sind doch alle auf diese Eigenschaft zurückzuführen. Oder wie versucht wird, ja voneinander abzuheben, besser zu sein als der andere, durch irgendwie höhere Stellungen oder sogar durch Königreiche wollen Menschen regieren über so einen kleinen Bezirk auf Erden. Immer höher und angesehener wollen sie sein. Ja, wo bist du im Leben hochmütig? Wenn wir auf Gottes Schöpfung, ja, wenn wir sie uns anschauen, dann wird uns doch bewusst, wie klein wir doch im Gegensatz sind. Ja, und genau das ist es, was den Psalmisten in absolutes Staunen versetzt. Der Psalm, der geht aber noch weiter und in Bezug auf das sündhafte Leben der Menschen gibt es noch echte Hoffnung. So kommen wir zum dritten Punkt, der Menschensohn Jesus. Und dazu möchte ich nochmal die Verse 5 bis 9 lesen. Ja, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn nur ein wenig geringer gemacht als die Engel und mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher gemacht über das Werk deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße getan. Schafe und Rinder, sie alle, dazu auch die wilden Tiere, die Vögel des Himmels, die Fische im Meer und alles, was in den Meeren lebt. Die Menschheit hatte volle Herrschaft über die Schöpfung. Doch durch die Sünde wurde ihnen diese Herrschaft entzogen. Wir haben nur wenig Kontrolle über die Tiere. Wenn wir schauen, so ein Hund, wenn er uns am Straßenrand begegnet, dann bellt er uns an. Oder Raubtiere, die würden uns wahrscheinlich zur Nahrung nehmen. Auch die kleineren Tiere, Vögel oder Fische, Sie haben erstmal Angst vor uns und hauen ab. Und doch möchte Gott zu seinem Plan zurückkommen. Und er möchte den Menschen wieder volle Kontrolle über die Herrschaft geben. Und ich sage euch, niemand kann sich in Gottes Plan dagegen stellen. Was der erste Mensch, der erste Adam, zerstört hat, das soll der zweite Adam, also Jesus Christus, wiederherstellen. Und so sandte Gott seinen Sohn Jesus auf diese Erde. Und wie wir lesen, er hat ihn nur ein klein wenig niedriger gestellt als die Engel. Denn er konnte sterben. Er konnte als Mensch für die Menschen sterben. Eine bekannte Stelle aus Johannes 3, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzig geborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Am Kreuz trug er an seinem Leib das ganze Gericht Gottes über die Sünde. Er starb als Retter stellvertretend, als Mensch für die Menschen, damit die, die an ihn glauben, nicht verurteilt werden. Schauen wir uns an, was es für Jesus bedeutet hat, als Mensch auf diese Erde zu kommen. Es begann beim Vater im Himmel und er war sogar höher als die Engel. An der Seite des Vaters gab es für Jesus nichts, das er lernen musste. Auch gab es für ihn keine Zeit oder keine Bindung an irgendeinen bestimmten Ort. Der Vater und Sohn waren allgegenwärtig. Ja, und hier ist der nächste Punkt, wo uns Gott und sein Sohn zum Staunen bringt. Denn für Jesus bedeutet es wohl sehr viel, als Mensch auf diese Erde zu kommen. Er wurde nämlich geboren, wie jeder von uns, als Baby. Aber nicht etwa in einem weichen Bett, im warmen Krankenhaus, im warmen Haus. Nein, er wurde geboren in einer Krippe. Es war kalt und wohl alles andere als luxuriös. Ja, und von da an war Jesus auch an Zeit und Ort gebunden. Er war nicht mehr überall, sondern er war in Bethlehem im Stall. Und plötzlich fang Jesus an zu schreien, denn sein Magen war leer und er hatte Hunger. Oder vielleicht war auch die Windel voll. Er war von Menschen abhängig. Er musste erst alles lernen. Das Sprechen, das Gehen. Ja, alles musste er von Mama und Papa erlernen. Ebenso wie jeder von uns hier. Als Jesus älter war, musste er auch einen Beruf erlernen und ging arbeiten. In einem Lied heißt es, du hieltest es nicht fest, dem Vater gleich zu sein, kamst hierher zu uns auf diese Welt, den Thron ließt du zurück, wurdest einfach Mensch und gabst dich selbst als größte Liebe hin. Ja, Jesus demütigte sich selbst. Der Vater hat seinen Sohn gegeben, damit wir Leben haben. Jesus musste wohl den schlimmsten Tod sterben, ja, damit wir in Ewigkeit leben können. Er wurde verspottet, geschlagen und ans Kreuz gehängt. Das ist die Strafe, die Gott den Menschen gegeben hatte, da er sich im Garten nicht an die Regeln gehalten hat und größer sein wollte als er. Jeder einzelne Mensch hat diese Strafe verdient, da wir uns alle von Gott abgewandt haben. Und Jesus stirbt stellvertretend für uns und hat so diese Strafe auf sich genommen. Er hat unseren Schuldschein bezahlt. Und warum konnte das Jesus tun? Es gibt eine ausschlaggebende Sache, die Jesus als Mensch anders ist als wir. Denn als Gottes Sohn hatte er keine Sünde. Es gab nichts, das ihn in irgendeiner Weise von Gott trennen konnte. Und doch heißt es, der, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht. Und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern wird das ewige Leben haben. Es gibt Rettung. Wenn wir unsere Fehler bekennen, unsere Schuld vor Gott bringen, dann ist Jesu Rettung auch dir zuteil. Dann hat er auch deinen persönlichen Schuldschein beglichen und du bist rein, wie wir sagen. Ja, es geht sogar noch weiter. Wir haben das Anrecht, Kinder Gottes zu sein. Seht ihr, wie genial Gott ist und welch große und tiefgehende Liebe er zu dem Menschen hat, der ihm doch eigentlich verspottet, ihn ablehnt und ihm aus dem Weg geht? Er hat uns sicherlich nicht nötig. Und doch denkt dieser große Schöpfer an uns Menschen. Wenn wir die Entfernungen und die Größe des Universums uns vor Augen halten, ja, dann ist die Erde einfach nur ein kleiner Planet, gell? Und was ist dann auf diesem kleinen Planet der Mensch, der aus Staub erschaffen worden ist? Und doch denkt der große Schöpfer an diesen Menschen. Was bist du, Mensch, dass Gott deiner gedenkt? Ja, dass wir so reichlich versorgt werden, dass es ihm nicht egal ist, jetzt bist du auf dich allein gestellt, sondern Tag ein, Tag aus ist er da und sorgt sich um uns. Du bist geliebt, unendlich geliebt von Gott. Und das trotz deiner Fehler und Schwächen. Kehre um zu Gott und tue Buße und erlebe Rettung auch für dein Leben. Jesus, als er gestorben war, brachte man ihn ins Grab. Doch nach 3 Tagen wurde er zum Leben erweckt, wie er es auch vorhergesagt hat. Nun ist er wieder mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sitzt zur Rechten Gottes als Herrscher. Alles ist ihm unter seinen Füßen getan. Ja, genauso wie wir es auch hier gelesen haben im Psalm. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Ja, und er wird eines Tages wiederkommen. Und dann wird er die, die zu ihm gehören, die ihm als Retter angenommen haben, wird er zu sich nehmen. Und dann wird dem Menschen auch wieder die Kontrolle und Herrschaft über die ganze Schöpfung gegeben. Welch wunderbarer Plan. Ja, ich möchte nochmal zusammenfassen. Wir haben heute gesehen, dass die Schöpfung von Gott sehr groß ist. So groß, dass wir sie uns eigentlich gar nicht vorstellen können oder auch nur irgendwie begreifen können. Er hat das alles getan, für uns Menschen. Er wollte, dass wir über sein Werk herrschen, aufpassen. Mit seinen Fingern hat er das getan, dieses riesige Universum, und er hält es in seiner Hand. Aber auch die kleinen Babys sind Wunder von seinen Fingern. So groß ist Gott. Ja, er ist so groß, dass nicht mal David die richtigen Worte findet. Und so kommt er einfach nur ins Staunen. Diese gewaltigen Distanzen von Milliarden von Lichtjahren, für uns unermesslich. Und für ihn, er hält es einfach in seiner Hand. Ja, und Gott hat den Menschen aber auch erschaffen, nach seinem Bilde. Und er gab ihm auch richtig Verantwortung, sich zu mehren und eben auf sein Werk aufzupassen. Er kümmert sich um den Menschen und er versorgt ihn mit allem, was er zum Leben braucht. Und was tut der Mensch damit? Er gehorcht Gott nicht und wendet sich von ihm ab. Sünde macht sich im Leben breit. Er meint, dass er alles selber kann und Gott nicht braucht. Der Mensch lebt getrennt von Gott, der ihm das Leben gab und möchte, dass der Mensch wiederhergestellt wird, so wie er es einmal im Sinne hatte. Gott ist bereit, dem Menschen seinen Fehler zu verzeihen. Aber der ungerechte Mensch kann nicht zum gerechten Gott kommen. Und um dieser Gegensätze kam sein Sohn ins Spiel. Ja, was es für Jesus bedeutet hat, diese Herrlichkeit aufzugeben, können wir uns nur erahnen. Aber aus Liebe zum Vater, als Gehorsam und als Liebe zu den Menschen, demütigte er sich und kam auf diese Welt. Und er kam nicht nur auf diese Welt, sondern er starb auch an unserer Stadt, damit wir diese Rettung annehmen, dass die Verbindung zum Schöpfer wiederhergestellt wird. Und damit das passiert, müssen wir glauben und Buße tun. Ich möchte dich heute, hier und jetzt einladen, um gemeinsam zu staunen. Zu staunen über diese gewaltige Größe Gottes, aber auch über die Liebe, die er zu den Menschen hat. Und obwohl sich der Mensch von ihm abgewandt hat und der Mensch im Gegensatz zu dieser wunderbaren und riesigen Schöpfung Gottes doch so nichtig und klein ist, gedenkt er seiner. Ich möchte dich aber auch einladen, dass du dieses Angebot seines Sohnes Jesus Christus annimmst, dass du Buße tust und Jesus als Herrscher in deinem Leben aufnimmst. Und dann kannst du zu diesem großen Schöpfer Vater sagen. Er gibt uns das Recht, seine Kinder zu werden. Das versetzt den Psalmisten in Staunen, das versetzt mich in Staunen und ihr dürft auch staunen. Ja, und genauso wie es der Psalmist dann auch getan hat, kann er nur loben. Im Vers 10, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Und genau das kannst du jetzt auch tun, in der Zeit der Stille. Staune über Gott, lobe ihn und nimm sein Angebot an, das dir Rettung schenkt, dass du sein Kind werden darfst. Wir werden einfach kurz Ruhe haben, so wie wir es gewohnt sind nach der Predigt. Ich werde dann zum Abschied beten und dann darf der Marian im Programm weitermachen.